Wie gelingt ein menschlicher Maßstab im Planen und Bauen? Und warum braucht es Mut für lebenswerte Städte? Dazu spreche ich mit dem Architekten, Gründer und Filmemacher Jakob Dunkel von Querkraft Architekten.
Was heißt jetzt dieser menschliche Maßstab? Das heißt, dass wir in jeder Situation immer fragen, ist es jetzt nur cool oder hübsch, was uns gerade jetzt in dem Moment eingefallen ist, oder dient es? Menschlicher Maßstab, das heißt einfach Menschen Raum geben, und zwar im Wohnbau, auch in der urbanen Dichte, auch urbane Dichte. Ich meine, wer in kleinen, engen italienischen Gassen in Siena unterwegs ist, der wird das lieben. Also das Dichte ist nicht immer schlecht.
Bauen im menschlichen Maßstab, mutige Architektur für lebenswerte Städte. Unser Thema jetzt.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Michael Diewe. Heute geht es um Bauen im menschlichen Maßstab und darum, warum Planende und Bauende Mut brauchen und warum wir mutige Architektur für lebenswerte Städte brauchen und was das vielleicht ist. Zu Gast ist Jakob Dunkel, der nicht nur Architekt ist, sondern auch Unternehmensgründer, Filmemacher. Er leitet das Büro Querkraft, lebt in Österreich und Schweden, hatte zuletzt auch eine Gastprofessur in Prag. Geprägt hatte den Begriff poetischer Pragmatismus. Also es gibt vieles zu besprechen. Herzlich willkommen, Jakob Dunkel.
Es freut mich sehr. Ich freue mich, dass ich in dem Podcast zu Gast sein darf.
Ja, wir sind gespannt. Sie sind auch gerade zugeschaltet aus Schweden, haben wir festgestellt.
Ja, es ist Fernbeziehung und dadurch bin ich ein Drittel meiner Lebenszeit in Schweden und es wird auch immer mehr werden, weil jetzt sind meine Kinder schon aus dem Haus und sagen, Papa, du bist frei. Da verändert sich was.
Also es gibt vieles zu besprechen, was Ihren Ansatz angeht. Menschlicher Maßstab ist heute unser Thema. Sie haben mal gesagt, wir brauchen mehr Menschlichkeit und Subjektivität in unserer Architektur. Klingt kompliziert, meint was?
Ja, ich muss dazu zu allem, immer was folgt, sagen, es ist ein Streben nach etwas. Das heißt, dass man dann auch manchmal überrascht ist, dass Menschen das anders sehen, vielleicht, aber wir unglaublich stark nach dem menschlichen Maßstab streben. Wie wir unser Büro 1998 gegründet haben, haben wir lange überlegt, was sind denn wirklich jetzt die Ziele, die ganz genauen Ziele, die wir anstreben. Und plötzlich am Schluss langer Diskussionen war einfach der Mensch. Und dann haben wir gesagt, so platt, das kann ja gar nicht sein. Haben aber dann trotzdem das wirklich festgehalten, gesagt, Mensch vor Architektur, vor Geld. Das heißt, wir haben diesen Dreiklang auch weiter beibehalten und nie gesagt,
also wir haben durchaus gleichrangig
diese Brille auf verschiedene
Menschen.
Mensch ist am wichtigsten, dann die Architektur, dann das Geld verdienen. Das Interessante ist, dass sich das sehr, sehr gut sogar bis ins Geld verdienen eigentlich umgeschlagen hat. In unserer Branche ja nicht so ohne, dass wir eigentlich auch stabil wirtschaftlich unterwegs sind. Und was heißt jetzt dieser menschliche Maßstab? Das heißt, dass wir in jeder Situation immer fragen,
shape us.
Ist es jetzt nur cool oder hübsch,
was uns gerade jetzt im Moment eingefallen ist,
durch die Eingriffe, durch die Architektur? Dient es den Menschen? Ist es wirklich so, dass die Menschen Freude haben? Dazu fallen mir Beispiele
Slow
ein,
City,
besonders aus dem geförderten Konzept,
Wohnbau,
wo man
dieses,
von der Innenstadt ausgehend langsam
war ja auch in einem
erweitert,
dass wir
60% Wien, weil das ist so einfach,
geförderte Wohnungen
mal der
haben.
Erste Bezirk, also
60% der Wiener in geförderten Wohnungen leben
rum,
und wir auch Tausende mittlerweile
der nächste
Ring,
der sogenannte Gürtellaufbahn. Und da war zum Beispiel ein Wohnbau, wo wir gesagt haben, die Geländer,
wir brauchen
Balkone haben drei
schöne
Elemente,
Architektur,
das ist
emotionale
Leute
Architektur,
wollen das immer, dass man nicht so sehr
wirklich
auf dem Balkon schauen kann,
nur Urbanismus,
ein Pflaster,
weil dann kann ich etwas
der
bauen,
außen hängt
und dann nicht nur
wenn
einer
das
ist,
wirklich
so
toll ist,
meterlange
Sichtschutz planen mit Ösen, die man so durchfädeln kann, Pflanztröge und aber jetzt kommt's, Wäschegestelle, die nach außen hängen am Balkon, wo man also im Sommer seine Bettwäsche außen runterhängen lässt oder auch, wenn man hübsche Unterwäsche hat, vielleicht das nach innen klappt, dass man das von außen nicht so sehr sieht. Also wirklich nachzudenken, was könnten denn Menschen wollen? Und das haben die Menschen begeistert aufgenommen. Und dadurch ist es ein No-Design, sondern das Haus ist einfach lebendig geworden. Der Bauträger wollte kurz vor der Eröffnung die Wäscheständer nicht machen, diese Wäschegestelle. Hat gesagt, sieht ja dann aus wie in Italien, worauf wir gesagt haben, das wäre doch toll. Ein anderes Element ist auch, dass wir bei einem Wohnungsbau ganz einfache Schellen, also so Befestigungsschellen rund um einen kleinen Pflanztrog an den Balkonen befestigt haben. Da war der Kostenpunkt 1 Euro pro Stück und den Menschen im ersten Mieter Kennenlerngespräch, das wir eingefordert haben, als Architekten gesagt haben, das ist nur der Start. Bitte macht euer Haus grün, 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 wie ihr wollt. Dann hat einer die Hand gehoben und gesagt, wir haben ja lauter graue Tröge und Pflanztröge in unseren Darstellungen, ob er auch Terrakottafarben oder irgendwas, haben wir gesagt, ja sicher, natürlich. Der war ganz erschrocken, dass Architekten nicht so eine Design-Ebene haben. Wir haben gesagt, je bunter, desto besser. Also das sind so Dinge, oder ein sozialer Wohnbau als 100 Meter Hochhaus in Wien, wo wir gesagt haben, das Briefing lautete, mach die Gemeinschaftsräume, die waren nämlich gefordert, so wie Kinderspielraum und Waschküche und solche Dinge, nicht im fünften Stockwerk, so auf einer Ebene über einem Einkaufszentrum, sondern mach sie übers ganze Haus verteilt, im 30. Stock, im 20. Stock, ein Kinoraum im 12. Stock. Das heißt, du lebst vielleicht im 3. Stock eines riesigen Hochhauses, aber du gehst mit deinem Kind im 20. Stock spielen und hast einen Ausblick übers Land. Also das sind so Dinge, die uns interessieren, einfach menschlicher Maßstab könnte man es nennen, ja?
Also menschlicher Maßstab kann heißen, dass ich dafür sorge, dass Menschen einander begegnen. Über Etagen hinweg, über soziale Schichten hinweg, über Einkommensniveaus hinweg. Das wäre ein erstes. Menschlicher Maßstab heißt nicht klein, sondern funktioniert auch in großen, vertikalen Quartieren. Stichwort urbane Dichte, Fragezeichen?
Ja, ganz sicher. Also das heißt überhaupt nicht jetzt nur klein in der Größe menschlicher Maßstab, sondern das heißt einfach Menschen Raum geben und zwar im Wohnbau, auch in der urbanen Dichte, auch urbane Dichte. Ich meine, wer in kleinen, engen italienischen Gassen in Siena unterwegs ist, der wird das lieben. Also das Dichte ist nicht immer schlecht. Und menschlicher Maßstab heißt aber auch, wir haben ein Museum gemacht für moderne Kunst, für einen Kunstsammler mit 8000 Quadratmeter Ausstellungsflächen und haben uns gefragt, wie schaffen wir es, dass die BesucherInnen sich nicht klein fühlen und sich denken, mein Gott, was habe ich doch für ein armseliges Leben gegen diesen erfolgreichen Kunstsammler, sondern dass du reingehst und dich fühlst wie in einer Werkstatt und das auch irgendwie ganz lebendig fühlst. Und das ist doch was sehr Eindrucksvolles, dieses Museum. Also menschlicher Maßstab kann ganz vieles heißen.
Das heißt aber auch, dass Architektinnen und Architekten, die menschlichen Maßstab bauen wollen, planen wollen, nicht nur die eigene Brille aufhaben, sondern immer wieder auch reinschlüpfen in Nutzende, in Kinder, in Erwachsene, in ältere Menschen, in Kinobesucher, in Museumsbesucher. Also ganz viele Brillen aufsetzen können, verschiedene Hüte aufsetzen können, oder?
Absolut. Und ich glaube, da bin ich auch nicht alleine mit meinem Büro, sondern das tun schon sehr viele Architekten sehr gut. Ich glaube, wir sind eine Branche, wo man sich sehr anstrengt und oft auch mal unterschätzt wird, weil man sagt, früher war alles besser. So die historische Architektur und dann übrigens vergisst das. Also heute hat jede Wohnung einen Balkon, die neu gebaut wird. Das gab es vor 100 Jahren nicht. Also wir haben durchaus diese Brille auf verschiedener Menschen. Und eines war zum Beispiel unglaublich inspirierend. In Wien gibt es ja den weltweit einzigen autofreien IKEA mitten in der Stadt. Ein Riesending, der gegen das Konzept der IKEA Headquarters im Norden durchgesetzt wurde von IKEA Austria. die haben 3 Jahre lang darum gekämpft, dass sie einen innerstädtischen IKEA bekommen, wo du alles siehst, alles berühren, alles riechen und angreifen kannst. Und am nächsten Tag kommt dann das Sofa mit dem Elektro-Truck zugestellt. Aber du kannst deine Kerzenhalter ans Besteck und die Schöttbrüller aus der Tiefkühltruhe auch sofort mitnehmen. Und dieses Gebäude hatte im Briefing einen wahnsinnig inspirierenden Satz: We want to be a good neighbor. Und dann haben wir die Brille aufgesetzt des Nachbarn. Was kann denn ein Nachbar, der da gegenüber oder daneben wohnt, von einem Haus wollen? Ist es jetzt ein Haus, das rosa ist oder aus Holz oder aus Beton und dann lieben es die Leute oder hat es große oder kleine Fenster? Und in der Diskussion haben wir gesagt, eine Sache könnte es geben. Menschen mögen grün, mögen Bäume. Hundertwasser hat ja in Wien da seine Spuren hinterlassen und lasst uns doch ein Haus bauen, wo am Ende waren es 170 Bäume, die auf Dach und Fassaden untergebracht sind, die auf dem Grundstück nicht Platz gehabt hätten, weil sie einfach nur als vertikale Verteilung auf diesen 4 Fassaden. Das Ganze ist eigentlich wie ein riesiger Würfel mit ca. 60 mal 60 Meter und 40 Meter hoch. Und da sind die Bäume verteilt worden. Und jetzt kommt's. Hatten wir da die Brille des Nachbarn richtig auf oder gut auf? Ja, offensichtlich, weil einen Monat vor der Eröffnung des Gebäudes damals auf LinkedIn ein Fanclub aufgepoppt ist von einem Professor Doktor, Mikrobiologe, und ich habe den dann angetextet, er war der Präsident des Fanclubs, ob das ein IKEA-Marketing-Gag ist. Und er sagt, nein, die wissen überhaupt nichts davon. Er ist Nachbar und er liebt das Gebäude. Das ist ein Fanclub fürs Gebäude, nicht für die Marke. Und das hat mir dann schon wahnsinnig viel gegeben. Also, dass man wirklich Menschen glücklich machen kann mit einem Haus. Das habe ich fast nicht zu hoffen gewagt.
Ich wollte gerade sagen, es ist ja üblicherweise so, dass von Nachbarn neue Bauprojekte auch kritisch beäugt werden. Da wird vielleicht die Sicht verbaut, da entsteht zusätzlicher Verkehr, da wird irgendwie das Umfeld verändert auf eine Weise, wie man es bisher noch nicht kannte, ne?
Ja, sogar wir haben einmal bei einer Bauverhandlung, wie das in Österreich heißt, ich glaube in Deutschland auch, den Fall gehabt, da haben wir ein Haus sehr grün gemacht, also wirklich mit echtem Grün wieder, Bäume, rankende Pflanzen auf den Fassaden. Und ein Nachbar hat gemeint, das stört ihn dann das Laub im Herbst, das da herumwirbelt und vielleicht auch auf seinem Balkon fliegt. Also man kann es nicht allen Leuten recht machen, das muss man schon sagen.
Aber damit sind wir ja eigentlich schon beim Thema Mut und mutige Architektur. Sie haben den weltweit ersten autofreien IKEA beschrieben, wo auch die Lokalverantwortlichen gegen die Firmenzentrale offensichtlich was durchsetzen mussten. Und sie mussten, also sie haben aber auch einen Entwurf vorgelegt, wo sie die Gebäudekante bis gar nicht an den Rand des Grundstücks ziehen. Also auch ökonomisch mutiger Sinn, Fragezeichen?
Ja, das klingt auf den ersten Blick ja so, dass man das als Architekt kaum durchsetzen kann gegen einen Auftraggeber, dass man sozusagen Kubikmeter wegnimmt, weil man 4,5 Meter an allen 4 Seiten zurückgerückt ist und man stelle sich das jetzt vor, wie ein riesiges weißes Regal rund um diesen warmen Gebäudekern, den eigentlichen Würfel, gibt es dieses 4,5 Meter Regal, auf dem Bäume stehen, aber auch Balkone und Raumerweiterungen. Warum sollte ein Auftraggeber so viel verschenken? Das war der Trick, dass wir gesagt haben, wir quetschen noch ein Geschoss mehr hinein in die Bauhöhe. Und es war wahnsinnig schwierig, ein zusätzliches Geschoss gegenüber allen 8 anderen Wettbewerbsteilnehmern im Architekturwettbewerbsverfahren. Und durch das eine Stockwerk mehr haben wir so viele Quadratmeter gewonnen, dass wir, es gab nämlich auch eine Obergrenze an Quadratmeter, die Stadt Wien festgelegt hatte, dass wir dann einfach den Würfel kleiner machen konnten. Und das war in dem Fall dann auch sehr plausibel für den Auftraggeber offensichtlich im Wettbewerbsverfahren. Aber ein anderes Beispiel vom Mut fällt mir ein, das war schon sehr, sehr kritische Entscheidung in einem Architekturwettbewerb, nämlich dieses Museum, von dem ich schon sprach, ein Museum eines Privatsammlers in the middle of nowhere land in Kärnten, in den grünen Bergen, und er wollte ein Landmark und zugleich aber ein unglaublich niedrige Baukosten wollte er. Und unsere Entscheidung war, 95% des Objektes einzugraben, nicht sichtbar zu haben. Und nur 5% des Volumens sind extrem prägnant, auch mit einer Auskragung über einer Bundesstraße, wo das Ding 20 Meter raushängt. Und die Neue Zürcher getitelt hat Fitzcarraldo an der Drau, weil der Fluss Drau dort ist und der Kunstsammler sich ein verrücktes Museum, so wie in dem Film Fitzcarraldo von Werner Herzog, das Opernhaus im Dschungel gewünscht hat. Und also es war spektakulär, eine Landmark, aber man sieht's, aber es ist wenig sichtbar. War eine sehr mutige Entscheidung.
Also eine eingebuddelte Landmark quasi.
Ja, wo man wirklich nur das Highlight sieht.
Wenn wir nochmal bei dem IKEA, den Sie beschrieben haben, Nutzungsmischung ist ja auch etwas, was viele Gebäudeeigentümer eigentlich nicht so gerne sehen, weil es eben kompliziert ist, unterschiedliche Bedürfnisse, Zielkonflikte. Nun haben Sie bei dem autofreien IKEA keine Autos, aber ein integriertes Hostel. Das stellen wir uns kompliziert vor. Wie plant man das und wie, wissen Sie, wie das auch dann bewirtschaftet wird?
Ja, mal vorneweg, die Nutzungsmischung ist wirklich, ich würde fast sagen, der Konsens, die Errungenschaft unserer jetzigen Jahrzehnte, weil es gab einstmals die sogenannte Charta von Athen, wo Architekten total nachvollziehbar und schlau und richtig gesagt haben, Mensch, trennen wir doch die stinkende Industrie von der Erholung, von der Kunst und Kultur. Die Büros trennen wir in ihren Vierteln vom Wohnen. Man hat völlig übersehen, dass es dann erstens tote Viertel zu bestimmten Uhrzeiten gibt und dass es unglaublich viel Verkehr gibt. Und jetzt ist man draufgekommen, die Nutzungsmischung, einmal rein im Urbanen, einfach, dass in einem Bezirk vieles vorhanden ist, alles vorhanden ist, gemischt, ist wahnsinnig wichtig. Und das sogar in einem Gebäude, also es gibt zum Beispiel auch in Wien ein sehr großes Kaufhaus, Peek & Cloppenburg, das ist einfach ein großes Gebäude von David Chipperfield. Da kann der super Architekt nichts dafür, das ist aber am Sonntag zu, aus tot, steht einfach eine riesige Kiste da. Und IKEA hat eben diese Nutzungsmischung, dass erstens unten die Geschäfte drin sind, die vorher in diesem Standort auch waren, das ist ein Hörgeräte, Laden, ein Friseur, ein Bäcker und eine Apotheke. Und die haben die nicht rausgeschmissen und abbezahlt und ausbezahlt, sondern gesagt, okay, die lassen wir im Erdgeschoss. Und zweitens haben sie dann im Wettbewerb gesagt, lasst uns, liebe Architekten, irgendwelche Quadratmeter für entweder Büro oder Hotel auch oben, wahrscheinlich oben, zur Verfügung stellen. Und erst in der zweiten Stufe des Architekturwettbewerbs hat man dann entschieden, es wird ein Hotel. Dass es ein Hostel wird, war, glaube ich, erst nach dem Wettbewerbserfolg. Da hat man sich einfach mit einer großen Hotelkette zusammengetan, die ein Hostelprinzip umgesetzt haben, das so eine Mischung ist aus Hotel und Hostel. Und jetzt kommt das Allerwitzigste. Kaum hatten wir den Wettbewerb gewonnen mit dem Hostel auf der obersten Ebene in diesem etwas gequetschten Raumhöhenkonzept, hat man gesagt, so könnt ihr das auf zwei Geschossen umsetzen. Dann haben wir gesagt, um Gottes Willen, Hostel horizontal auf einem 50 mal 60 Meter Grundriss, wie soll denn das gehen? Haben es aber geschafft mit eingeschnittenen kleinen Lichthöfen, die komplett begrünt sind. Also wenn du in der unteren Ebene bist, kommt so ganz grünes Licht im Sommer durch. Und da haben wir jetzt immerhin 345 Betten auf dem IKEA. Es brennt sozusagen die ganze Nacht durch dort Licht, weil Hostels sind natürlich auch Zielgruppen. Da gibt es auch Party und alles. Also das tut der Stadt ganz, ist sehr, sehr wichtig. Ich sage immer, es ist ein urbanes Projekt. Die Stadt Wien hat übrigens auch diesem Auftraggeber etwas, also da wurde auch verhandelt und es wurde ein städtebaulicher Vertrag gemacht, dass die Kette, die Möbelkette dann sagt, okay, wir müssen der Stadt Wien eine offene, öffentliche Dachterrasse geben. Die ist auch außerhalb von IKEA-Öffnungszeiten ohne Konsumationsverpflichtung zugänglich. Also ich spreche über Dinge, die gar nicht wir Architekten jetzt irgendwie uns ausgedacht haben, die aber so unglaublich wichtig sind. Also Architektur, Urbanismus ist mehr als nur die Ideen von Architekten. Das waren auch tolle Politiker am Werk. Und übrigens auch ein Auftraggeber, das hat mich schon überrascht, der in der in jedem Projekt vorkommenden Krise, wo man mal irgendwie sagt, das Budget läuft langsam davon, gesagt hat, liebe Architekten, habt ihr Ideen, um noch was zu sparen? Es gibt null Tabus, außer einem einzigen Tabu. Und dann haben wir gedacht, was kommt jetzt? Und das Tabu war die Bäume. Wir wollen alle 170 Bäume. Jeder andere Auftraggeber hat gesagt, macht bitte Renderings mit halb so viel Bäumen. Und die haben viel Geld gekostet.
Also kann man sich angucken und funktioniert. Heißt aber auch im Betrieb, wenn ich sage, im Erdgeschoss ist kleinteiliger Handel. Dann habe ich einen IKEA, da drauf ist ein Hostel. Ich habe eine begehbare Dachterrasse. Dann hat man es immer auch mit Zielkonflikten zu tun.
100%. Noch dazu übrigens direkt neben einem Bahnhof. Und was also das Publikum in Bahnhöfen kann man sich vorstellen. Also wir hatten auch eine Treppe, dass man gesagt hat, auf die Dachterrasse muss ich nicht unbedingt mit dem Lift drauf fahren. Lasst uns die Leute doch aktiv animieren, dass sie sogar die Außentreppe verwenden. Außentreppe nämlich. Und das zum Beispiel ist dann schon leider gescheitert, dass man dort so viel Dreck und sowas unten hatte, dass es einfach keinen Spaß gemacht hat. Wobei ich sagen muss, dass wiederum das Gebäude selber in Bahnhofsnähe die Gegend extrem nach oben gebracht hat. Also direkt gegenüber des Bahnhofs ist jetzt das IKEA ist jetzt plötzlich ein gutes Hotel entstanden mit einer Küche von wo die Köchin von Otto Lengi gekommen ist. Also das heißt, das wäre dort nie entstanden. Also Architektur zieht auch was an. Also es ist ja immer, Churchill hat schon gesagt, first we shape our buildings, then the buildings shape us. So, das heißt, also auch die Städte werden geformt durch die Eingriffe, durch die Architektur.
Nun haben Sie ja gerade schon darauf hingewiesen, dass die Charta von Athen mit ihrer Mobilitätsidee ja ganz maßgeblich unsere Städte geformt hat, nämlich eine Funktionstrennung vorgesehen hat. Sie haben ja auch eine Vision für die Mobilität der Zukunft und Sie haben es so formuliert, dass Sie sich eine Slow City vorstellen, die aber nicht bei 50 km/h oder bei 30 km/h ist, sondern bei 10 km/h. Was hat Sie dazu gebracht?
Es ist eine ganz schlichte Erkenntnis, dass wir eine Mobilität haben, die wirklich in ihrer Erfindung wahnsinnig faszinierend war. Also ich muss sagen, ich selber habe auch mit 18 Jahren mir einen gebrauchten BMW gekauft und fand Autofahren ganz super. Und es ist ja auch unglaublich faszinierend. Das möchte ich niemand absprechen. Aber die Mobilität, die Automobilität, die hat auch ganz viel kaputt gemacht. Nämlich nicht nur am Land, wo plötzlich die Ortszentren sterben und an den Kreisverkehren dann halt irgendwelche Fachmarktzentren sind und man höchstens noch seinen Kaffee nicht im Wirtshaus trinkt oder sein Bier, sondern bei der Tankstelle. Also verrückt eigentlich. Und in den Städten hat Mobilität doch sehr viel ruiniert. Wir sind zum Beispiel eingeladen für eine Ausstellung in Stuttgart über die Zukunft des Wohnens einen Beitrag zu liefern. Werner Sobeck macht diese Ausstellung. Und unser Ausstellungsbeitrag könnte der sein, dass wir nur ein einziges Schalldämmfenster in unserer Nische haben und wenn du es öffnest, ist die B14 in Stuttgart die Laute dahinter zu hören und wenn du es zumachst, ist es wieder zu und es steht irgendwie Wohnen der Zukunft und es steht 2027 brauchte man noch Schalldämmfenster zum Nachdenken. Warum haben wir Schalldämmfenster? Nicht, weil uns das Vogelgezwitscher so lästig ist oder das Brummen einer Hummel oder das Blätterrascheln, es ist nur wegen unserer Fahrzeuge, unserer falschen Mobilität. Und das ist schon sehr traurig. Das ist nur der Lärmfaktor, von dem ich gerade sprach. Ich spreche noch gar nicht von all dem Leid, was passiert durch Unfälle. Ich spreche nicht von Energieverschwendung. Und jetzt kommt es, dass ich sage, Slow City wäre ein Konzept, wo man von der Innenstadt ausgehend langsam erweiternd. Also ich nehme einfach Wien, weil das ist so einfach. Das ist einmal der erste Bezirk, die Innenstadt mit der Ringstraße rundherum. Dann kommt der nächste Ring, der sogenannte Gürtel. Also dass man langsam von der Mitte ausstrahlend die Städte komplett verkehrsberuhigt und zwar in einer Weise, wo man Schrittgeschwindigkeit vorschreibt und zwar streng reguliert. wenn Fahrzeuge zu schnell sind als 10 km/h oder so, dann gibt es harte Strafen. Und warum? Weil dann kann ich alles abmontieren, was unnötig ist. Jede Ampel, jeden Zebrastreifen wegfräsen, jede Markierung, jedes Verkehrsschild aus, weg, tschüss. Es gilt nur noch rechts vor links und Schrittgeschwindigkeit. Wir sind alle gleichrangig. Und plötzlich würden Menschen wieder diagonal über eine Straße gehen dürfen. Wir haben es doch völlig verlernt, dass wir gehen ja wie die Lemminge, wie die Roboter gehen wir im rechten Winkel über Straßen, warten, bis das grüne Männchen auftaucht, auch wenn kein Auto weit und breit ist. Völlig verrückt. Autogerechte Stadt. Wir müssen wieder lernen, eine Stadt zu haben, wo man miteinander auskommt, wo Fahrzeuge dann halt, wo man sich dann denkt, okay, dann fahre ich halt nicht quer durch die Stadt mit meinem Auto, sondern fahre halt doch nur mehr am Wochenende und nehme die U-Bahn, die Straßenbahn oder mal auch ein Taxi. Und weil es immer wieder vorkommt, ja, Einsatzfahrzeuge dürfen schon schneller fahren, die Feuerwehr kann schon mal durchbrausen. Aber das wäre ein irres Konzept. Unglaubliche Lärmreduktion, unglaubliche Reduktion an Unfällen. Ich rede jetzt noch nicht von diesen Wahnsinnsunfällen, die da passieren, wenn irgendwelche 500 PS-Autos durch Städte rasen. Und eines vielleicht zum Nachdenken. Alles wird immer feiner in der Technik, immer toller in unseren Autos. Und man hat, wenn ein Unfall ist, automatisch einen Alarm, dass die Einsatzzentrale alarmiert wird, ist, glaube ich, schon vorgeschrieben. Warum hat man nicht in unseren immer elektronischer werdenden Autos eine ganz schlichte Maßnahme, eine Tempoabriegelung, dass wenn ich in eine Stadt reinfahre, zack, kann ich aufs Gas treten, wie ich will. Geht nicht mehr als 50 km/h oder in den Bezirken 30 oder plötzlich 10. Wenn du auf einem Scooter durch Stockholm fährst, dann ist der plötzlich in der Innenstadt, fallen die Touristen fast vom Scooter, weil der plötzlich nur mehr so ganz langsam fährt, der Leihscooter. Autos könnten das auch. Wir müssen es nur machen. So Slow City wäre einfach Qualitätsverbesserung.
Sie haben jetzt gerade schon Stockholm angesprochen. Sie sind ja auch als Filmemacher unterwegs gewesen in verschiedenen Städten und haben sich angeschaut, was da funktioniert. Sie haben für Arte eine Reihe gemacht, Meine Stadt, Ma Ville auf Französisch. Jetzt auch bei Ihnen auf der Webseite sozusagen die Filme anzugucken, Pay-Per-View. Wo gibt es diese Slow Cities? Wo gibt es Städte, die Ihnen als Architekt Spaß machen, weil sie mutig konzipiert sind und den Menschen mit seinen Bedürfnissen oder die verschiedensten Menschen mit ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt rücken? Wo kann man sich die angucken?
Also erstens mal übrigens den echten Begriff Slow City, den gibt es tatsächlich. Und das sind irgendwie auch so ähnlich wie die Slow Food Bewegung. Da geht es nicht nur um Langsamkeit, da geht es vor allem um Qualität. Vielleicht das Stichwort noch, je langsamer ich bin, desto mehr kann ich auch mal sagen, okay, da sind jetzt Bäume gepflanzt in der Straße, dadurch sind die Fahrspuren etwas enger geworden, weil mit zunehmendem Tempo brauche ich ja breitere Fahrspuren. Slow City, wo gibt es sowas jetzt, also wo machen Städte plötzlich mehr Spaß? Ich meine, wir brauchen nur Kopenhagen, so das klassische Beispiel, weil es eine starke Fahrradstadt ist, aber es gibt auch noch andere, selbst New York, da hat Jan Gehl, der unglaublich tolle Urbanist und Städteplaner, hat den Times Square vom Auto befreit und plötzlich ist das eine Oase dort, der Times Square in New York, wo es so wuselt. Und generell muss man sagen, dass ich mir um Städte gar nicht so viel Sorgen mache. Also Städte weltweit werden immer schöner. Das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Unser Land, also am Land, wie man so schön in Österreich sagt, draußen, das wird eigentlich leider immer hässlicher. Das war um 1900, waren die Dörfer eigentlich alle schön und jetzt hast du nur noch diese zerstreuten Architekturexzesse. Also das ist ja keine Architektur, das ist ja nur schreckliches, hässliches Bauen mit Straßen, das wurde alles schlechter als um 1900. Unsere Städte, da gibt es aber manche, die so schön sich entwickelt haben, wo plötzlich die Innenstadt autofrei wurde, wo plötzlich Grün reinkommt. Paris, wenn wir bei Mut sind, vorher waren wir bei Mutig sein, die Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die hat alles riskiert, die hat die Stadt komplett umgedreht. Unglaublich. Also da gibt es Radspuren plötzlich ohne Ende. Der Verkehr hat abgenommen, die Luftqualität zugenommen. Es wurde grün. Das sind Klimawandel-Schutzmaßnahmen. großartig. Also Paris fällt mir jetzt da wirklich ganz stark ein. Aber egal in welchen auch deutschen Städten wir zum Teil plötzlich die Renaissance erleben, dass irgendein Hafengebiet umgedreht wird, Hamburg. Was großartig ist, das muss man sich mal anschauen. In Seoul in Südkorea hatte man so in den 60er, 70er Jahren eine Stadtautobahn auf Stelzen gebaut mit, glaube ich, 6 oder 8 Fahrspuren. Die war hochfrequentiert. Man hat 17 Jahre lang betoniert und plötzlich in den 2000er Jahren hat es der Bürgermeister weggenommen. Und man kann sich die Fotos nicht vorstellen. Plötzlich ist diese Straße wieder weg und ein Bach, der drunter lief, ist renaturiert worden und ist eine Oase. Also auch so eine Stadt hat einen Wandel an einer Stelle erlebt, da bleibt da die Spucke weg.
Sie haben mal den schönen Satz gesagt, emotionale Nachhaltigkeit ist echte Nachhaltigkeit. Da ging es zwar nicht um Bäche in Innenstädten, aber um die Frage, was eigentlich bleibt langfristig.
Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Kriterium ist, so ähnlich wie man sagt, gesunde Nahrung muss einfach auch verdammt gut schmecken. Wir haben nichts davon, wenn es nur gesund ist und du kannst es kaum essen, weil es so grauslich schmeckt. Wir brauchen schöne Architektur, emotionale Architektur, wirklich mitreißenden Urbanismus, weil dann kann ich etwas bauen und dann, wenn das wirklich toll ist, dann bleibt es auch stehen. Ich glaube jetzt als Beispiel, dass die Elbphilharmonie noch viele Jahrzehnte machen wird. Ich glaube, dass die selbst das Münchner Olympiastadion, das ja funktional als Fußballstadion dann nicht geeignet war und so weiter, aber einfach als eine Landmark, als ein emotionaler Punkt dort in München ist und auch überdauern wird und auch restauriert und renoviert wird. Das sind alles, was wir haben. Oder schauen wir uns irgendeine gotische Kathedrale an. Ist die nachhaltig? Die wird ständig renoviert. Der Kölner Dom wird rund um die Uhr, rund ums Jahr immer wieder saniert, kostet ein Vermögen. Aber ich glaube schon, dass es auch soziale Nachhaltigkeit ist. Es ist emotionale Nachhaltigkeit. Und was wären wir Menschen ohne Baukultur? Also ich glaube, dass wir, bevor wir nur auf Energiewerte schauen, müssen wir auch schauen, dass es einfach wirklich toll ist und Leuten Freude macht und Kindergärten, wo die Sonne reinkommt und Schulen, wo die Kinder lieber hingehen als in eine traurige Bude, wie wir es vielleicht wir erlebt hatten. Das brauchen wir.
Sie haben selbst gerade ein neues Unternehmen gegründet. Wir haben ja schon gesprochen über Renaturierung und über den Faktor Bäume und Vegetation und Grün in der Stadt. Also Sie haben ein Unternehmen gegründet, das heißt Many Trees, also so wie Englisch viele Bäume. Was ist da die Idee?
Die Idee ist ganz einfach der Firmenname. Wir wollen so viele Bäume umsetzen wie möglich und zwar dort, wo es in der Regel als nicht gut möglich angesehen wird, nämlich auf versiegelten Flächen. Das heißt, gestartet ist das Ganze, ich hole noch ein bisschen aus, ich unterscheide zwischen ökologischem Fußabdruck und Handabdruck. Mein ökologischer Fußabdruck ist nicht sehr gut. Ich fliege, ich esse auch manchmal gerne Rindfleisch und mache sonst noch viel Blödsinn, obwohl ich eigentlich sehr viel Rad fahre und statt Auto, aber ich bin nicht stolz auf meinen ökologischen Fußabdruck. Und ich glaube auch, wir müssen sehr aufpassen, wenn jeder immer nur mit dem Schuldgefühl herumläuft. Ich glaube, dass wir politisch was ändern können, dann ändert sich viel mehr, als wenn der Einzelne halt 100 km/h fährt und alle anderen fahren 170 an ihm vorbei. Aber mein ökologischer Handabdruck, Handanlegen heißt, dass ich noch was tun will. Ich habe 3 Töchter und 2 Enkel. Und ich will irgendwo mitarbeiten, dass die Welt besser wird. Und deswegen haben wir mit meinen Partnern, übrigens, wenn ich sage, meine ich immer Gerd und Peter, meine beiden Firmenmitinhaber. Übrigens gibt es dann auch bald weibliche Verjüngung unter den Inhabern. Also wir haben ein Unternehmen gegründet, um Bäume auf versiegelte Flächen zu bringen. Und zwar mit einer Methode, die so einfach ist, dass jeder dann sagt, ja, aber warum passiert es denn nicht schon meistens? Es wird einfach ein riesengroßes, kreisrundes Loch geschnitten. Und zwar riesengroß, einfach weil es größer ist, als was man sonst auf Parkplätzen hat. Es ist ein Durchmesser von knapp 2 Meter. Und trotzdem, weil das am Schnittpunkt von 4 Stellplätzen ist, verliere ich keinen Parkplatz, interessanterweise. Und dieses kreisrunde Loch wird mit einem Stahlring einfach gesichert, weil würde ich nichts tun, dann wird ein Feuerwehrauto oder ein dicker SUV, der daneben steht, einbrechen, weil der Unterbau des Parkplatzes dann Richtung offenes Loch drängen würde. Wir hängen einen Stahlring rein, ohne jedes Betonfundament, und können damit den Aushub für den Baum, die Baumgrube, groß genug machen. Wir nennen das auch den Initialwurzelraum, weil wenn du nicht als Baum rund um dich herum einen Kragen aus Betonfundament mit Granitrandstein oder Betonrandstein hast, dann können deine Wurzeln auch besser wachsen, weil unser Stahlring sichert nur diesen Rand und hat dann unten schon eine Wellenform, sodass die Wurzeln wieder raus können. Also das kann man jetzt sehr schwer akustisch beschreiben, aber es ist im Prinzip so, wir Österreicher sagen, watschen einfach.
Also man fräst sozusagen die Betondecke auf oder die Asphaltdecke oder woraus auch immer das ist. Und es entsteht ein Raum für einen Baum. Zum Beispiel auch auf einem IKEA-Parkplatz. Sie haben es gesagt mit den Stellplätzen, weil üblicherweise ist da ja Stellplatz an Stellplatz. Und in dem Kreuzungsbereich gibt es ein bisschen Möglichkeit für einen Baum, ja.
Da sind wir dran. Und das Lustige ist, in der Gründung, uns gibt es seit 2 Jahren haben wir ein Forschungsprojekt gemacht, um das Ganze wirklich seriös zu machen. Haben auch einen wirklichen Guru von der Universität für Bodenkultur mit im Team. Nach dem Forschungsprojekt, es ging immer nur um die Parkplätze, Parkplätze, Parkplätze. Da kamen wir drauf, dass aber unsere Municipalities, ich weiß gar nicht, wie man jetzt auf Deutsch sagt, die Städte und Gemeinden, auch einen Riesenbedarf haben, nämlich erschwingliche Bäume auf versiegelten Flächen zu schaffen, in Fußgängerzonen, auf Vorplätzen. Warum sage ich das? Weil wenn du es so machst nach allen Regeln der Kunst, dann musst du heutzutage den gesamten Platz abtragen und alles neu aufbauen. Das heißt dann Schwammstadtprinzip oder so. Und unser Prinzip ist eben, dass wir minimalinvasiv vorgehen und eben trotzdem gesunde Bäume schaffen, weil wir den Bäumen von Spezialsubstrat bis schlag mich tot auch Bewässerung müssen wir machen. Ohne die geht es nicht mehr in unseren Städten. Zukommen lassen und dann werden die Bäume was. Und ihr müsst nicht den ganzen Platz umbauen, was nicht nur teuer ist, sondern wie kann es denn sein, dass wir nur noch darüber reden, Umbau statt Neubau, um graue Energie zu sparen, aber dann die ganzen Plätze 1 Meter tief abgraben, die ganzen Oberflächen und alles wieder neu aufbauen. Da können wir auch graue Energie bewahren. Also es ist ein ganz einfaches Prinzip und ich sage immer, in 2 Jahren sage ich, ob wir insolvent sind oder einen super Erfolg machen. Ich bin für einen Erfolg, hoffentlich.
Ist das ein Beispiel für poetischen Pragmatismus? Mit diesem Begriff haben wir ja begonnen. Also irgendwo das Hirn, die Effizienz, keine Verschwendung, Lösungsorientierung zu vereinen mit der Nachhaltigkeit, mit der Lebensqualität, mit der Emotionalität. Ganz pragmatisch.
Absolut. Diesen poetischen Pragmatismus hat uns schon vor 20 Jahren ein Journalist einmal als Titel gegeben und wir fanden es unglaublich gut, weil wir sind sowas von pragmatisch oft und sowas von auch so, wir sind naiv, wir sind einfach, wir sagen, was könnte ein guter Nachbar sein? Bäume. Also so richtig Pragmatismus sogar. Poesie ist auch was zuzulassen, auch Lebendigkeit vor allem zu wollen. Also Lebendigkeit fehlt mir oft in mancher moderner Architektur. Und poetischer Pragmatismus bei diesen Bäumen, ja, ist sogar da. Es ist ganz pragmatisch, einfaches technisches Prinzip. Also richtig Versuch, es möglichst gut zu machen. Aber jetzt kommen mittlerweile bei diesen Ringen die Sitzgelegenheiten. Und da war die Frage, wie jetzt ein kreisrunder Wink, der einfach einen Anprallschutz unten hat, dass der Schneepflug nicht reinfährt oder die Autos. Schraube ich da einen Sitz drauf? Mittlerweile wachsen aus diesem Inneren des Ringes, in Österreich sagt man Schwammerl, eigentlich so Sitzpilze raus. Das kommt jetzt auf den Markt und dann wird es auch witzig. Augenzwinkern ist auch was ganz Notwendiges, glaube ich. Und Poesie, ja. Poesie ist wichtig.
Sie haben vor kurzem eine Gastprofessur in Prag gehabt. Wenn Sie da junge angehende Architektinnen und Architekten unterrichtet haben, denen diskutiert haben, was hat Ihnen Mut gemacht? Sind die mutiger, sind die experimenteller als vielleicht vor 20 Jahren die Leute?
Ich glaube, dass eigentlich so die End-60er, die 68er, die waren so richtig mutig, das muss man schon sagen. Also ich glaube, 70er noch Anfang. Dass man heute schon sehr in einem Korsett ist von strengem, schnellen Lernen und schnell durch müssen. Und trotzdem konnten wir unsere Gruppen, wir haben da vier Studios gemacht hintereinander, animieren, dass die wirklich die Sau rauslassen, sage ich jetzt einfach einmal so richtig grob. Was haben wir getan? Übrigens, das Schöne war, ich wurde zwar angefragt als Person für eine Gastprofessur, als Nachfolge von Winnie Maas von MVRDV. Und ich habe bei dem Dekan in Prag gesagt, wir machen es nur zu dritt als Professor Querkraft. Am Studio stand dann Professor Querkraft und abwechselnd unterrichtet, also korrigiert mit der Besonderheit, dass wir uns nicht abgesprochen haben und nicht gesagt haben, du, letzten Dienstag, die Gruppe XY, so, sondern den Studenten, Studierenden auch gesagt haben, wir werden verschiedene Meinungen haben. Wahrscheinlich sind sie manchmal ähnlich, aber manchmal auch ganz unterschiedlich. Und ihr werdet komplett verstört und verwirrt sein, wie Gerd am letzten Donnerstag war es immer, was anderes sagt als Peter an diesem Donnerstag und Jakob am nächsten Donnerstag und auch noch unser Assistent Michael. Und am Ende des Semesters haben wir dann gesagt, were you more confused or inspired? Und das war eine anonyme Abstimmung und es waren alle inspired, nur einer war confused. Also es ging und die waren dann doch sehr mutig im Laufe der Zeit. Wir haben auch manchmal nach 3 Wochen Entwurfsprogramm gesagt, so, stopp, alles zurück, Plan B. Die Sprint Week Plan B. Du musst einfach was komplett anderes entwerfen. Und dann entscheiden wir vielleicht gemeinsam, oder du musst es entscheiden, nicht wir, mit was du weitermachst. Wir haben die Verantwortung immer den Studierenden gegeben und nur gesagt, wir geben nur Feedback. Was du machst, musst du entscheiden, immer. Du musst dahinter stehen. Du darfst nie sagen, ja, der letzte Betreuer hat doch das gesagt, deswegen ist es jetzt so. Nein, mach's nur, wenn du überzeugt davon bist. Und schön war übrigens, alle 4 Entwurfsaufgaben waren komplette Umbauaufgaben. Also wir haben in Wien auch den Fall gehabt, dieses Herrn René Benko, der uns dort einen unglaublichen Rohbau hinterlassen hat, der wollte ein großes Kaufhaus, Luxuskaufhaus machen. Und unsere Studierenden hatten die Aufgabe, den Rohbau komplett zu transformieren. Die Realität hat was ganz Schreckliches gebracht. Der gesamte fertiggestellte riesige Rohbau ist komplett abgerissen worden. Da waren alle Ebenen, alle Stützen, da waren schon Rolltreppen drin. Alles weg und neu. Völlig krank. Und wir haben also nur Umbauprojekte gemacht.
Also mit Blick auf die Studierenden, man kann Mut lehren, man kann ihn lernen, man kann ihn befeuern, wenn man Vielseitigkeit und Andersartigkeit zulässt.
Ja, ich sage immer, Mut haben heißt auch hinterfragen. Unser erster Wohnungsbau in Wien, ein Gebäude in der Stadt mit 12 Wohnungen, klein. Wir waren so naiv und manchmal ist Naivität und Unwissenheit sehr gut. Wir dachten, wir machen einfach Balkone an der Straßenseite und haben nicht einmal richtig geschnallt, dass in Wien Balkone zu diesem Zeitpunkt 1999 an der Straßenseite verboten waren, nur an der Hofseite erlaubt. Und dann haben wir mit Schlitzohrigkeit irgendwelche architektonischen Gliederungselemente an der Fassade gehabt, die dann doch Geländerchen trugen und dann so klein auskragend waren wie in Paris. Aber jetzt kommt's. Der Mut war dann, zur Politik zu gehen und zu sagen, hey, warum ändert ihr eigentlich das Gesetz nicht? Ja, das hat keine Tradition, Balkone in Wien. Sag ich, ja und? Dann machen wir neue Tradition. Und irgendwann fiel mal jemand ein Eiswürfel vom Balkon auf den Kopf und das war schmerzhaft. Dann haben wir gesagt, ja, das wird auch in anderen Städten passieren. Also mittlerweile darf man in Wien an der Straßenseite Balkone machen. Das haben wir durchgesetzt, weil wir die Politik aufgerüttelt haben. Also man muss alles hinterfragen, mutig sein, kämpfen, nie aufgeben.
Sagt der Architekt Jakob Dunkel bei uns im Podcast. Danke für das Gespräch.
Danke, das hat richtig Spaß gemacht, weil das war so schön ins Blaue hinein geplaudert, was ich sehr, sehr gerne mache.
Das Planen und Bauen ist vielerorts geprägt von Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Baukosten, Flächen, Ausnutzung und Tempo sind die Top-Themen in der Branche. Wie gelingt da eine Symbiose von Pragmatismus und Poesie? Also Gebäude, die auch emotionale Bedürfnisse bedienen und Lebensqualität schaffen. Vielleicht sogar das gewisse Extra bieten, etwas Spannendes und Entdeckenswertes. Es braucht Mut, um diese Frage zu stellen und diese Zielkonflikte zu lösen, so gut es eben geht. Projekte unseres heutigen Gastes finden Sie auf querkraft.at, Projekte der BUWOG, natürlich auf buwog.com, übrigens auch ganz viele Wohnungen und Quartiere, die derzeit im Bau sind. Und ich darf noch zwei Themen pushen, featuren, die unbedingt gehört werden wollen. Horticulture, da geht es um Pflanzen und Architektur. Im Interview die Professorin und Architektin Almut Grüntuch-Ernst. Das ist Folge 43 dieser Reihe. Und in Folge 74 sprechen wir über Nachverdichtung und Zukunftskonzepte fürs Einfamilienhaus. Auch eine Gebäudeform, deren Umbau mit Mut zu tun hat. Zu Gast die Professorin Dr. Christina Simon-Philipp von der HFT Stuttgart. Und das war es für heute. Danke fürs Zuhören und danke an unseren Gast, Jakob Dunkel.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.